Ja, ich möchte den Predigttext lesen nach der neuen Genfer Übersetzung aus Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Was die Gemeinde zu einer Einheit macht. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt.
Jesus Christus, gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit, zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das trifft auch leider auf die Gemeinde Jesu zu. Da findet man alles, von Rechthaberei über Klüppchenbildung bis hin zu Rivalitäten und Streit über Kleinigkeiten. Da wird sich manchmal bis zur Spaltung gestritten, welches Liederbuch man nimmt oder wie der Blumenschmuck in der Gemeinde auszusehen hat. Ob ein Gesteck oder frische Blumen oder sonst noch was anderes. Jeder von uns hat seine persönlichen Erfahrungen gemacht und jetzt nicht nur in der Gemeinde im Allgemeinen, sondern vielleicht auch mit speziellen Brüdern und Schwestern. Da gibt es den Elefant im Porzellanladen, der in jedes Fettnäpfchen tritt, der überall aneckt in seiner Unsensibilität. Aber auf der anderen Seite dann auch vielleicht die Schwester, die so empfindlich ist, dass man auf jedes Wort achten muss und jedes Wort auf die Waagschale nehmen muss. Ein unüberlegtes Wort und schon spielt sie die beleidigte Leberwurst. Oder wenn man so manche sich vielleicht in der Gemeinde betrachtet, man setzt sich selber für die Gemeinde ein, ist an mehreren Orten in der Gemeinde und mehreren Gruppen tätig, aber da gibt es doch einige, die doch eher nur auf der Zuschauerbank sitzen. Man selber muss sich um alles kümmern. Wenn man das sieht, diesen Kampf, diesen Streit, die negativen Erfahrungen, dann merkt man vielleicht, so toll ist Gemeinde vielleicht nicht so, wie wir das eben in den Liedern gesungen haben. Und Bitterkeit und Streit, Dickköpfigkeit und Empfindlichkeit, Neid und Missgunst, tun schleichendes Miteinander in der Gemeinde zerstören. Man ist voneinander enttäuscht, redet nicht mehr miteinander, aber stattdessen sehr viel übereinander. Es gibt Gruppierungen, Strömungen. Und wenn man sich das Neue Testament anschaut, dann gibt es eigentlich fast keine Gemeinde, wo es diese Probleme nicht gegeben hat. In Korinth natürlich im Speziellen. Deswegen finden wir das ja auch gerade im ersten Korintherbrief, gerade dieser Blick auf die Einheit, ganz bewusst im Zentrum dieses Briefes. Wie steht es mit der vielbeschworenen Einheit in der Gemeinde? Ist es nur ein frommer Wunschtraum? Funktioniert das nur mit denjenigen zusammen, mit denen man sich sowieso versteht, wo sozusagen die Gemeinde ein bisschen homogen ist? Also der Trend ist ja dazu, auch hier heutzutage in der Gemeindelandschaft, da treffen sich eben die Jungen, die den gleichen Musikstil haben, da treffen sich die Alten, die eher lieber Choräle mögen, da treffen sich die Hippies, auch vom Kleidungsstil und von ihrer Art, die eben ganz gut miteinander können, aber ja, Gemeinde, alt und jung, traditionell oder eher modern, das funktioniert irgendwie vielleicht dann doch nicht, ist nur ein frommer Wunschtraum. Ist es möglich? Kann Gemeinde und Einheit untereinander entstehen? Der Text, den wir uns heute morgen vornehmen, ist der zweite Text dieser Themenreihe über den zweiten Teil des Epheserbriefes. Der möchte uns ermutigen dazu, Einheit zu bewahren. Und er fordert uns dazu auf, weil Einheit nicht ein Selbstläufer ist, sondern ständig, stets, Tag für Tag erkämpft und auch gehalten werden muss. Und das trifft nicht nur auf eine Gemeinde zu, sondern letztlich auf jede Art von Beziehung. Das, was wir heute hören werden und wo wir uns über heute morgen Gedanken machen werden, trifft letztlich auf jedes Beziehungsgeflecht zu. Auch auf die Familie und natürlich auch auf die Ehe. Einheit bewahren, unser Einsatz für die Einheit. Das ist der erste Teil von diesen Versen, die wir eben von der Hanne gehört haben. Und das erinnert uns gerade der Anfang dieser Verse eben an die erste Predigt, wo wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, was in diesem ersten Vers steckt, führt euer Leben der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid. Das ist sozusagen, haben wir letztes Mal gesehen, das Bindeglied zwischen dem ersten Teil des Epheserbriefes, Kapitel 1 bis 3 und 4 bis 6. Berufung, darum geht es in den ersten Teilen, was wir in Christus sind. Wir haben nachgedacht vor 2-3 Wochen, was diese Berufung ist, dass wir was Besonderes sind, nicht weil wir in uns so ein besonderes, tolles Gut sozusagen haben und so tolle, fromme Leute sind. Nein, im Gegenteil, wir sind mit Makeln behaftet und trotzdem in Gottes Augen doch makellos, weil wir in Christus makellos gemacht worden sind. Der Schlüssel im Epheserbrief und vor allem in den ersten 14 Versen des Kapitel 1 des Epheserbriefes macht das deutlich: in Christus sind wir heilig, in Christus wertvoll, in Christus sind wir sogar berufen zu der Sohnschaft. Nicht weil wir so toll sind, sondern weil Jesus sein tadelloses Leben uns übereignet und alle Macken hinweggenommen hat, indem er am Kreuz von Golgatha gestorben sind. Das ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder, auch im Blick auf die konkreten Dinge, mit denen wir uns jetzt in den nächsten Minuten beschäftigen werden, wie wir jetzt eben Einheit fördern können, immer wieder daran erinnern, dass die Grundlage, das, was wir jetzt tun, bringt uns Gott nicht näher oder macht uns tadellos. Sie sind also nicht das Mittel zur Tadellosigkeit oder um uns die Sohnschaft zu verdienen, sondern sie sind Frucht, sie sind Konsequenz dessen, was wir sind und was uns keiner rauben kann. Wir sind Gottes Kinder, wir haben eine tolle Berufung und aus dieser Berufung heraus sollen wir entsprechend leben. Es sind nicht Grundlage, Voraussetzungen, die Berufung, die Taten sozusagen, um die es dann gleich gehen wird, sondern sie sind Frucht der Berufung. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Aber wir sehen, diese Frucht ist eben auch nicht nur notwendig, sondern ist zwangsläufig. Führt euer Leben der Berufung würdig. Das heißt, dieses Geschenk, was Gott uns gegeben hat, dass wir in Jesus durch seinen Tod Gottes Kinder sind, hat Konsequenzen. Adel verpflichtet. Wir können also, um es im Bild zu sprechen, einfach nicht wie ein Dreckspatz mit zerrissenen Jeans und fettigen Haaren rumlaufen oder mit Fingern vom Teller essen. Das würde nicht zu unserer Berufung passen. Wir sind ja Königskinder. Da kann man jetzt nicht wie ein Schwein leben. Und was das jetzt bedeutet, diese konkrete Lebensführung, die sich aus unserer Berufung als Königskinder heraus zeigt, das wird dann in den Versen 2 deutlich. Interessanterweise geht es da nicht um bestimmte ethische oder konkrete Anweisungen. Mach das zeigt sich, was du dann letztlich bist, sondern es geht eher um ja, eine Haltung, die mein Leben letztlich prägt und die dazu führt, dass wir eine Einheit werden. Das heißt, die erste Konsequenz, dass ich ein Königskind bin, zeigt sich daran, inwieweit ich als Einzelner bzw. als Gemeinde Einheit fördere. Und Jesus sagt das auch in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, dass daran, an der Liebe untereinander, an der Einheit untereinander letztlich die Welt erkennen soll, dass ihr zu mir gehört. Das heißt, am Miteinander zeigt sich, wer wir sind. Und auch in der Apostelgeschichte wird das deutlich, Kapitel 4 und 5, wo die Menschen sehen, die haben sich total lieb und das hat Menschen letztlich dazu motiviert, sich ja der Gemeinde anzuschließen. Was das jetzt ist, was Einheit und Beziehung letztlich fördert und deutlich macht, ist mit einem schönen neudeutschen Wort auf den Punkt zu bringen. Vers 2 heißt es, in Demut, in Sanftmut und Langmut, in Liebe ertragt einander. Aushalten. Wie gesagt, dieses neue Wort Resilienz, das vor allem Pädagogen und so weiter kennen, was heute vielen Menschen unserer Tage fehlt, dass man auch unter Druck nicht direkt die Brocken hinschmeißt und direkt letztlich aus einer Beziehung aussteigt, aus der Lehrstelle oder sagt, ich habe keinen Bock mehr, ist mir zu hart oder zu schwierig und so weiter. Das drückt eigentlich das aus, was in Vers 2 letztlich an Haltung dasteht. Und die vier anderen Dinge wie Demut, Sanftmut, Langmut und Liebe sind die Motivation, die Lebenseinstellung, um letztlich diese Resilienz zu erzielen. Und es wird deutlich, dass es damit Beziehung gelingt und jetzt nicht nur mit Leuten, mit denen ich sowieso gut auskomme oder in Situationen, wo alles passt. Da ist Einheit und liebevoller Umgang vielleicht ein Selbstläufer. Sagt Jesus übrigens auch in der Bergpredigt, wenn ihr die Leute liebt, mit denen ihr sowieso gut könnt, das können sogar die Zöllner und Sünder, die mit Gott nichts am Hut haben. Aber hier geht es eben um Einheit von Leuten, die eigentlich nicht miteinander können, die total unterschiedlich sind, die einander vielleicht auch nicht mögen, wo es schwierig ist, die Eigenarten aufweisen, mit denen ich schlecht zurande komme. Und da merken wir, dass die Triebkraft Sympathie, also ich kümmere mich um den anderen, ich habe Gemeinschaft mit ihm, weil der mir sympathisch ist, weil ich liebevolle Gefühle dem gegenüber habe, dass das dann eben nicht funktioniert. Und da ist dann, und da kommen wir wieder zur Resilienz, eben Ausharren angesagt, dass ich ihn dann doch ertrage und trotzdem in Einheit mit ihm Gemeinschaft habe. Ausharre in der Gemeinde und direkt nicht sage, ich habe keinen Bock mehr, der ist mir zu schwierig und so weiter und steig aus. Und genauso auch im Blick auf eine Ehe. Wenn ich merke innerlich der Druck, mich zu wehren, aus der Haut zu fahren, meinen Unmut und mit Sticheleien oder spitzen Bemerkungen Luft zu machen, dass ich diesen Druck dann nicht nachgebe, sondern ihn aushalte, die Ecken und Kanten des anderen ertrage, dazu braucht es eben mehr als Sympathie, eben diese besondere Einstellung, die durch diese vier Dinge zum Ausdruck bringen. Und das letzte dieser vier, ich will sie mal nennen, Einheitsvitamine, das ist sozusagen die Zusammenfassung der ersten drei. Demut, Sanftmut, Langmut sind Facetten dieses einen Liebes- bzw. Einheitsvitamin, nämlich der Liebe. Wir fangen an dieser Stelle ganz hinten mal an. und gehen sozusagen nach vorne. Das dritte dieser Einheitsvitamine ist die Langmut. Ich mache das ganz bewusst, weil das erste Einheitsvitamin, nämlich die Demut, letztlich das Zentrum ist und letztlich die wichtigste Facette, die dann auch deutlich macht, was letztlich Liebe ist. Aber dazu gleich später. Langmut bedeutet, ich lasse den Zorn weit weg von mir. Also wenn der andere sich in einer Weise verhält, dass dir das Mühe macht, dass du eigentlich schon kurz davor bist, aus der Haut zu fahren, dann ertrage ich es mit langem Atem. Das Atem oder lange Atem, das steckt eben in diesem Begriff Langmut. Ich bleibe also dran und das gilt also nicht nur, und das ist ganz wichtig, es gilt also nicht nur, dass ich lang brauche, um aus der Haut zu fahren, sondern ich habe auch einen langen Atem im Blick auf die Person des anderen. Ich gebe ihn nicht direkt auf, sondern bleib an ihm dran. Auch wenn sich vielleicht nichts tut, er sich vielleicht nicht zumindest auf den ersten Eindruck nicht ändert. Ich bleib dran, bete weiter für ihn. Das zweite Einheitsvitamin, das hängt damit zusammen. Sanftmut, Langmut, lange Atem. Sanftmut hat natürlich auch was mit dem Gegenteil von Aggressivität und Zorn zu tun. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass das sozusagen leise Dreherei ist. Zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 1, werden wir dazu aufgefordert, Menschen auch mit Sanftmut zu ermahnen. Bedeutet jetzt nicht, Sanftmut, der andere, der Bruder, die Schwester hat ein Verhalten, das eigentlich nicht geht. Er tut Dinge, die eigentlich nicht passen und jetzt wird drüber der Deckel und der Mantel der Liebe drüber gedeckt. Nein, wir werden dazu aufgefordert, in der Bibel einander zu ermahnen, zu Korrektur zu geben, zu motivieren. Sanftmut bedeutet nicht, ich lasse den anderen laufen. Das ist absolut lieblos. Das ist also kein Zeichen von Liebe, sondern das Gegenteil von Liebe. Der andere ist mir letztlich egal. Aber, und das ist der Punkt, das macht eben übrigens das Lied, das er eben gesungen hat, einer trage des anderen Last, steht im Zusammenhang von Galater 6, Vers 1, dass wir den anderen ermahnen sollen, zurechtbringen sollen angesichts. Also jetzt nicht darum, dass wir jetzt nur den anderen besuchen, sondern die Last und die Mühe und die Sünde, jetzt, dass mir die nicht egal ist, sondern ihn ermahnen an dieser Stelle, aber eben aus einer Haltung der Sanftmut. In dem Wissen, ich habe genauso meine Ecken und Kanten und Fehler, ich bin genauso ein Sünder, das feiern wir in jedem Abendmahl, wo deutlich wird, ist keiner besser als der andere. Und wenn ich ihn ermahne, sagt das jetzt nicht, ich bin der Bessere, ich stehe oben, du bist der böse und schlechte Sünder und deswegen kriegst du jetzt einmal von mir zwischen die Augen. Nein. Ich stehe auf der gleichen Linie. Ich mache ihm deutlich, ich bin nicht besser als du. Ich brauche genauso Vergebung wie du. Aber als Bruder, wo ich Verantwortung für dich habe, ermahne ich dich. Aber eben daher dann auch mit Sanftmut. Ich zwinge dem anderen nichts auf, ich stülpe ihm nichts auf, sondern ich tue dem anderen Gutes. Ich will ihn gewinnen, nicht über ihn richten. Und zu Gericht sitzen. Langmut und Sanftmut, zweite und dritte Einheitsvitamin. Jetzt kommen wir zum ersten Einheitsvitamin. Und das ist die Demut. Vor allem Sanftmut und Demut hängen eng zusammen. Und daran dann in dem Vers, der sehr zentral ist, im Blick auf das Wesen Jesu. Denn Demut und Sanftmut bringt im Kern das auf den Punkt, wie Jesus getickt hat. Was Jesus im Kern ausmacht, in seinem Wesen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen Demut, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und vorher lesen wir in Vers 28 die bekannten Worte, die runtergehen wie Öl, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Der Zusammenhang ist deutlich, denn das, was uns Mühe macht, wo wir mühselig und beladen sind, das ist meistens im großen Ganzen. Es gibt natürlich auch andere Gründe, zum Beispiel Krankheit und so weiter, aber das, was das Leben mühselig macht, was wir als Last empfinden, ist meistens Beziehungsstress. In der Ehe oder mit den Kindern, vielleicht auch mit den Schwiegerkindern oder in der Gemeinde, dass wir mit dem oder jenem nicht auskommen. Das macht das Leben mühselig. Und wenn wir uns danach fragen, ja, Jesus sagt, komm zu mir, das hört sich schon mal toll an. Und dann, wenn wir nur dieses Wort hören, diesen Befehl, dann fragt man sich natürlich, ja, was wünschen wir uns denn dann? Wenn Jesus uns auffordert, kommt her zu mir mit euren Lasten, mit eurer Mühsal, was wünscht man sich? Natürlich, klar, dass Jesus einem die Mühsal und die Lasten abnimmt. Macht er das? Nein, macht er nicht. Im Gegenteil, wir lesen sogar dann im nächsten Vers, nehmt auf euch mein Joch. Das klingt jetzt nicht nach Entlastung, sondern nach zusätzlicher Belastung. Wir sollen noch was auf uns nehmen. Aber was ist ein Joch? Ist das ein Folterinstrument? Viele von euch kennen das vielleicht noch aus der Jugend, aus der Landwirtschaft. Mein Vater hat zumindest davon erzählt, dass er mit dem Joch und mit Ochsen und dem Joch unterwegs gewesen ist, in Hauberg und so weiter. Ein Joch ist also kein Folterinstrument. Wenn diese zwei Ochsen hinten den Pflug oder den Wagen ohne das Joch ziehen würden, was würde dann passieren? Die Striemen würden sich in das Fleisch, in die Schultern fressen. Das heißt, diese Lasten wären gar nicht tragbar bzw. ziehbar ohne das Joch. Was bewirkt das Joch? Das sanft ist, also genau passt, also nicht drückt, sondern genau passend ist, wissen, wer dahinter steht, nämlich unser Herr Jesus, der das genau passend auf unsere Schultern legt, damit es nicht drückt. Dieses Joch bewirkt, dass die Lasten gut verteilt werden und dass ich dann fähig bin, diese Lasten zu ziehen und zu tragen. Genau, wenn wir uns dann fragen, was ist denn dieses Joch? Das ist das Joch der Sanftmut und Demut. Das heißt, wie kann ich den Beziehungsdruck, die Mühsal mit lieben, in Anführungsstrichen, Geschwistern oder mit meinem lieben Ehepartner, der mir auf den Geist geht mit seinen Ecken und Kanten, wie kann ich den tragen und ertragen, da geht es ja hier drum, auch Resilienz ertragen, ja, mit dem Joch der Sanftmut und Demut. Was heißt eigentlich demütig sein? Gering von sich selbst denken. So wie Jesus das auch gemacht hat. Denn im Anschluss an Philipper 2, Vers 2 bis 4, wo das eben beschrieben wird, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid, merkt ihr in demselben Zusammenhang wie in Philipper, wie in Epheser 4 in unserem Text. Es geht also um Einheit. Die Gemeinde hatte einiges zu bieten, aber was der Gemeinde fehlte, was die Freude sozusagen von Jesus vollkommen macht, ist, dass es ihr an Einheit fehlt. Sehr wahrscheinlich aus dem Zusammenhang des Briefes wird deutlich, Kapitel 4, Vers 2, da bekommen Euodia und Syntyche noch eine extra Anweisung, fast identisch vom Wortlaut. Offensichtlich hatten sie es nicht miteinander, obwohl sie fähige Mitarbeiter waren und auch Paulus auf seinen Missionsreisen geholfen hatten. Und die hatten Clinch. Offensichtlich hatte der Clinch von den beiden untereinander ja auch zu Parteiungen und Rivalitäten in der Gemeinde selber geführt. So, also genau dasselbe Thema. Es geht darum, die Einheit, wie gelingt das, trotz der Unterschiedlichkeit, trotz Streit, wie gelingt das? Und jetzt sehen wir, genau auch hier mit Demut. Tut nichts aus Eigennutz und um einer hohen Ehre willen, sondern in Demut. Das heißt, die Demut bewirkt, dass ich den anderen höher achte als mich selbst. Demut ist der Schlüssel. Das heißt, wie geschieht Demut? Wie geschieht Einheit? Durch Demut. Und in Demut dann nicht auf das sehe, was mir dient, was ich brauche, wie meine Sicht der Dinge ist, wie meine Bedürfnisse aussehen, sondern dass ich in Demut, dass der andere die Vorfahrt hat, den anderen höher achte als mich selbst. Da merken wir auch, was letztlich dann auch Beziehungskiller bzw. Einheitskiller sind, nämlich Eigennutz und Stolz, also eitle Ehre. Wenn du eine Gemeinde, wenn du deine Ehe, wenn du eine Beziehung in deiner Familie kaputt machen willst, dann musst du dem Egoismus Raum geben in dir, dem Stolz in dir. Ich will das mal ganz konkret machen, damit das vielleicht auch ein bisschen deutlich wird, was das bedeutet. Bist du bereit, in Konflikten nachzugeben, wenn nicht das Wohl der Gemeinde dadurch gefährdet wird? Kannst du anderen den Vortritt lassen? Kannst du den Applaus, die Dankbarkeit und Anerkennung auch anderen zubilligen oder suchst du ihn nur für dich selbst? Bist du beunruhigend dankbar oder dankbar, wenn die Anerkennung für deinen Vorschlag anderen zuteil wird? Ich weiß aus Erfahrung von 30 Jahren Gemeindearbeit, dass die meisten Probleme und Spaltungen und Trennungen in der Gemeinde aufgrund solcher Kleinigkeiten kommen. Es sind meistens Tröpfchen und man hat immer wieder den Eindruck, man wird selber nicht gesehen, die eigene Meinung wird nicht anerkannt, andere kriegen den Vorzug. Und der Teufel erinnert einen dann natürlich immer wieder an diese Erfahrung. Und Erfahrungen, die man dann in Zukunft macht, werden natürlich in die Richtung natürlich dann auch gelenkt, obwohl man sie vielleicht auch anders sehen könnte. Und immer mehr tut sich was aufbauen in mir, was letztlich aber nicht von Jesus motiviert ist, sondern von wem? Von Stolz, von Egoismus. Ich kann natürlich immer mich entschuldigen, ja, die andere hat mich nicht beachtet. Oder mein Vorschlag wurde nicht angenommen. Oder der ist nicht so gut mit ihm umgegangen. Das ist vielleicht auch so. Aber was ist das Problem, dass du dich innerlich immer mehr von dem Bruder und von der Gemeinde distanziert? Ist das Problem dass die Nichtbeachtung? Das eigentliche Problem ist, denn Egoismus ist ein Stolz, ist ein Selbstmitleid. Von daher ist es immer wichtig, wenn du merkst, dass Gedanken und Gefühle dich immer mehr wegtreiben von der Gemeinde, von dem Bruder und von der Schwester, auch von deinem Ehepartner, was die Gründe dafür sind. Geht es wirklich nur um den anderen, der das Problem ist, oder liegt das eigentliche Problem in deinem Herzen, deinem Stolz und deinem Egoismus? Das ist wichtig, ehrlich zu sein. Ohne Demut, Langmut und Sanftmut läuft nichts in der Gemeinde und auch nichts in der Stadtmission. Natürlich kann man sich um sich selbst drehen, aber eins ist sicher, wenn man sich zurückzieht in das Schneckenhaus der Bitterkeit und Selbstmitleid, weil man dir ja scheinbar Unrecht getan hat, dich keiner versteht, dann wirkt sich das zerstörerisch auf dich selbst aus. Du wirst bei dir selbst bleiben, auf die Dauer wird dich das einsam und bitter machen und du entziehst dich letztlich selber dem Leben. Und vielleicht hast du, das ist ja leider manchmal so, dass an anderen dieser Weg einem vielleicht noch deutlicher wird. Vielleicht hast du gerade Brüder und Schwestern vor Augen, bei denen das genau so gewesen ist, in den letzten Jahren. Denn das Leben besteht eben nicht im Kern, im Ich allein, sondern wir zusammen. Geben ist seliger als nehmen. dass ich meinen Fokus nicht auf mich setze, darauf fokussiert mich nur der Teufel, mein Ego, mein Fleisch, meine alte menschliche Natur. Der Heilige Geist ist auf den anderen fokussiert, wie eben die Dreieinigkeit auch immer auf das Du fokussiert ist. Wen hatte Jesus im Blick? Den Vater. Wen hat der Heilige Geist im Blick? Den Sohn. Das heißt, die heilige Dreieinigkeit lebt uns vor, was das Lebensprinzip Gottes ist. Und Gott hat dieses Lebensprinzip ja auch in unseren Körper hineingestellt. Egoistisch funktioniert unser Körper nicht gut. Es gibt Zellen und dann später manchmal auch ganze Körperteile, wo das nach Prinzip des Egoismus funktioniert. Was sind das denn für Zellen und Teile? Das sind Krebszellen. Die kapseln sich ab, die sind nur noch für sich und zerstören sich den Körper und letztlich sich selbst am Ende auch. Und deswegen ist sozusagen dann das letzte dieser vier Einheitsvitamine, nämlich Liebe, Zusammenfassung von den ersten drei. Und das sehen wir jetzt nicht nur hier, sondern auch in 1. Korinther 13, Vers 4 und 7, da kommt nämlich geduldig, gütig und auch demütig eben auch vor. Es sucht nicht das Ihre, so heißt es dann am Ende. Das ist Liebe. Ich schließe an dieser Stelle mit einem, wie ich finde, sehr beeindruckenden Beispiel, die das uns vorgelebt hat. Wer weiß, wer das ist? Das ist eine schon hier junge, ältere Frau, aber die kam mit 19 Jahren in den Knast, 1730. Kurz nach ihrer Heirat wurde sie ins Gefängnis gesperrt, und zwar für 38 Jahre. Nicht, weil sie selber was verbockt hat, sondern sie wurde in Zwangshaftung genommen. Ihr Bruder war ein hugenottischer Prediger, den bekam man nicht sozusagen in die Hände und deswegen wurde sie eingesperrt. Sie musste dran glauben, wie gesagt, mit 19 Jahren. Sie wurde in den Turm, kann man heute noch in Frankreich besuchen, den Turm der Beständigkeit gesteckt. Es war ein kreisförmiges Loch an der Oberseite, da kam ein bisschen Luft rein. Im Sommer war es tierisch heiß, im Sommer bitterkalt. Schrecklichste hygienische Bedingungen herrschten dort. Bis zu 38 Frauen lebten in diesem Loch. Und sie wurden immer unter Druck gesetzt, ihr könnt rauskommen, wenn ihr euren Glauben absagt. Aber Marie blieb standhaft. Und sie setzte sich sogar für andere auf, denn irgendwann merkte sie, dass Gott auch einen Plan mit ihrem Leben hat, indem sie letztlich merkte, ja, sie kann in diesem Turm auch noch ein Segen für die anderen sein. Sie kümmerte sich ihm, sie gab ihm Kraft, setzte sich dafür ein, dass sie die Bibel bekam und so weiter. Sie ließ sich von den Umständen, von der Bosheit nicht brechen, sondern blieb standhaft, weil sie aus der Hoffnung des Glaubens lebte. Man hat in diesem Turm das sozusagen eingeritzt gesehen, Resistance, da kommt das auch her. Und da kommt Resilienz auch her. Sie war standhaft, deswegen wird dieser Turm auch Turm der Beständigkeit genannt. Sie war standhaft. Sie hat aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu den Menschen, auch unter diesen schlimmsten Bedingungen, letztlich zu Jesus gestanden. Weil sie nicht aus ihrer Kraft lebte, sondern aus der Kraft Jesu. Denn Liebe zu üben, dem, der eigentlich Liebe nicht verdient hat, können wir nicht aus uns selber. Deswegen spricht der Apostel Paulus auch in Römer 5, Vers 5 davon, dass die Liebe ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Deswegen sagt der Apostel Paulus auch in Epheser 3, ein Kapitel vor unserem Text, er bete dafür, dass die Leute in der Liebe Jesu verwurzelt sind, dass sie die Größe, Breite und Höhe, Tiefe der Liebe Jesu verstehen. Und wisst ihr, das hat der Marie Durand die Kraft gegeben, in diesem Turm der Beständigkeit Beständigkeit zu zeigen. Nicht mit Mass, mit Bitterheit und Selbstmitleid zu reagieren, weil sie wusste, sie ist selbst geliebt. Sie ist erhöht, auch wenn sie in diesem Turm für diese anderen Leute der letzte Dreck ist. Sie ist erhöht, sie ist Königskind. Sie konnte langmütig sein, weil sie wusste, dass auch für sie Jesus den Tod erduldet hat und er ihr vergeben ist, dass Gott Geduld hat auch mit ihr. Und sie konnte lieben dem gegenüber, der alles andere als liebenswert war, weil sie zuerst geliebt wurde. Kapitel 5, Vers 1 sagt es der Apostel Paulus deswegen, weil ihr geliebt worden seid. Deswegen liebt auch einander. Aus uns heraus können wir das nicht tun. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder. Jesus war demütig und sanftmütig. Er hat alle Drucksituationen seines Lebens ertragen. Das Bespucken, das Knechten, das Schlagen. Warum? Weil durch sein ganzes Leben hindurch diese eine Stimme ihn prägt und bestimmte. Bevor er in den öffentlichen Dienst trat, erlebte die Taufe. Und was bekam er von seinem Vater im Himmel zu hören? Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Bevor er den Weg des Leidens nach Jerusalem ging, erschienen nicht nur Mose und Elia ihm, sondern, das hört er auch, aus dem Himmel nochmal die liebevolle Stimme seines Vaters im Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Und diese Stimme begleitete ihn in allen Drucksituationen, in allen Herausforderungen. Und das ist das Geheimnis, Druck standzuhalten, zu wissen, ich bin berufen, ich bin erhöht, ich bin geliebt. Und egal, was die Leute sagen, egal, was die Menschen mir antun, und ich lasse mich nicht von den Umständen, von den Menschen treiben, sondern ich bin geborgen und verwurzelt in dem, was ich in Jesus bin und was Jesus für mich getan hat. Das ist das Geheimnis von Resilienz. Und dazu ermutige ich dich. Wenn du morgen, übermorgen wieder Menschen begegnest, die alles andere als liebenswert sind, dann hör auf die Stimme des Wahrheit, die Stimme des Geistes Jesu, auf die Stimme des Vaters im Himmel, der dich lieb hat. Du, meine liebe Tochter, du, mein lieber Sohn, du bist mein Geliebter, meine Geliebte. Ich habe alles für dich getan. Darin ruh. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für, ja, einfach dieses wunderbare Wort. Du siehst und weißt um unsere Herausforderungen der Gemeinde mit Menschen, die wir vielleicht auch nicht mögen und mit denen wir es auch manchmal Mühe haben, Herr Jesus. Du siehst die Menschen in unserem Alltag, denen wir Tag ein, Tag aus begegnen. Vielleicht den Schwiegereltern, den Schwiegerkindern, Herr Jesus, vielleicht sogar auch dem Ehepartner, an deren Macken wir uns zerreiben, Herr Jesus. Du kannst uns helfen, Herr Jesus, nicht aus unserem alten Menschen heraus zu reagieren, sondern aus der Liebe, die du nur schenken kannst. Herr, wir wollen dir sagen, Herr, dass wir ohne dich nichts tun können. Wir brauchen dich alle Tage, jede Stunde, jede Minute unseres Lebens. Amen.
Wir wollen uns zum Schluss noch unter ein Segenswort stellen. Und das lese ich aus 1. Thessalonicher 5, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.